Wir hören das Predigtwort, das Schriftwort, aus dem wir die Predigt schöpfen wollen, aus Psalm 2. Und zwar wollen wir es so hören und selbst nachsprechen, dass wir es einander auch zusagen. Wir erheben uns und sprechen vom Textblatt den ganzen Psalm gemeinsam. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Ende zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, die Köpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Amen. Verheilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde unter dem Wort, warum lässt Gott das alles zu? Warum lässt du das alles zu? So ruft eine verzweifelte Seele zu Gott im Himmel. Ein Atheist dagegen ruft die gleiche Frage, warum, den Gläubigen entgegen. Kann das ein liebender Gott sein bei allem, was geschieht? Ihr, die ihr noch an Gott festhaltet, was ist das denn für ein Gott? Er ist entweder nicht allmächtig oder er ist nicht barmherzig. Warum? Die Wiederholung des Frageworts zeigt, es wird eigentlich gar keine Antwort erwartet. Nick Vujicic, der ohne Arme und Beine leben muss, hatte sich als Kind mit der Frage verzehrt, warum, oh Gott? Warum lässt du mich ohne Arme und Beine leben? Er erzählt so, if I only had arms and legs. Also wenn ich nur Arme und Beine hätte. Warum? Warum ist die Banane krumm? Es gibt keine Antwort. Und hier haben wir eine der Stellen der Bibel vor uns, wo die Bibel die Frage umdreht. Nicht der Mensch hat Gott mit seinem vorwitzigen Warum zu befragen, sondern Gott befragt den Menschen mit seinem Warum. Als erstes musste sich Eva das Warum Gottes gefallen lassen. Da sprach Gott der Herr zur Frau in 1. Mose 3, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Auch Kain musste sich die Frage von Gott gefallen lassen. 1. Mose 4, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. 1. Mose 4, 6-8. Als Abrahams Frau Sarah über die Verheißung, dass sie als alte Frau noch ein Kind gebären sollte, lachte, sprach Gott zu Abraham: Warum lacht Sarah? Und spricht: Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Über 300 Mal erschallt in der Bibel die Frage: Warum? Teils von Gott, teils von Menschen. Doch wenn Gott uns sein Warum entgegenhält, was kann der Mensch antworten? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Auch im Neuen Testament stellt Gott uns unser Unvermögen vor Augen mit diesen Fragen, auf die wir einfach keine Antwort haben. In der Bergpredigt sagt Jesus: Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Die Jünger, fragt Jesus, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Dann fragt er: Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Als Jesus ihre Gedanken sah, als die Umstehenden dagegen waren, dass er Sünden vergibt. Oder schließlich letztes Beispiel in Johannes 8. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Und da gibt Jesus die Antwort gleich selbst: Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen, also mich einer Sünde überführen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Keine Antwort seitens des Menschen. Wo die Sünde ist, senkt sich bei uns wie bei Kain verschämt der Blick. Wie oft hat Gott den Menschen gefragt, damit uns das Licht aufgeht? Warum ist es bei dir so? Aber wir können keinen Grund angeben, jedenfalls keinen guten Grund. Und Hiob weiß, hat der Mensch Lust, mit Gott zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eins antworten. Es gibt also keinen guten Grund, den wir für unsere Sünde benennen könnten, für unseren Unglauben, für unsere Sorgen und so weiter. Das waren diese Beispiele. Es gibt nur einen bösen. Diesen bösen Grund deckt Psalm 2 auf. Die Schrift fragt uns zurück: Warum tut ihr so? Warum erhebt ihr euch gegen den eure Erhebung doch letztlich Selbstmord ist? Warum tut ihr, was so unvernünftig ist? Die gleiche Frage muss heute bis in die letzten Tage an die große Politik gestellt werden. Und da hier in Psalm 2 die Rede von Völkern und ihren Regierungen ist, erlaube ich mir, auch ein paar Nachrichten der letzten Tage einzuspielen, ein paar aktualisierte Warum-Fragen, einmal abgesehen, abseits der Fragen des Lebensschutzes, die wir an dieser Stelle schon öfter thematisiert haben. Warum-Fragen, auf die es keine gute Antwort gibt. Warum geht zum Beispiel immer noch eine sagenhafte Entwicklungshilfe in Höhe von etwa 500 Millionen Euro aus Deutschland nach China? Jedes Jahr. Nach Syrien gingen in einem Jahr 780 Millionen, in die Türkei 375, in den Jemen 270, in die sogenannten Palästinensergebiete 200 Millionen, an das korrupte Regime der sogenannten palästinensischen Autonomiebehörde wurden Zahlungen von insgesamt 340 Millionen Euro getätigt, für, Zitat, humanitäre Hilfe und Errettung, Entwicklung. Vieles davon wird als sogenannte Märtyrerrente an Familien weitergereicht, bei denen eines ihrer Mitglieder Israelis getötet hat und dabei selbst ums Leben kam. Allein dafür verbraucht die Autonomiebehörde 2,8 Millionen Dollar pro Jahr. Dagegen hat sie es in 30 Jahren nicht fertiggebracht, ein einziges Krankenhaus oder eine vernünftige Schule zu bauen. Das Geld wird zum großen Teil ausgegeben für Raketen und für den Bau eines kilometerlangen Tunnelsystems. Weitere Zahlungen an Nichtregierungsorganisationen kommen hinzu.
Vor ein paar Tagen beschloss die Europäische Union weitere Hilfen für die Ukraine in einem hohen zweistelligen Milliardenbereich. Der deutsche Anteil liegt bei 16 Milliarden. Und im Abstand von nur wenigen Stunden beschloss der Deutsche Bundestag, die Kürzungen gegen die Bauern durchzusetzen. Man denkt offenbar, die Proteste aussitzen zu können. Endlich, nach langem Zögern, hat die Bundesregierung die Zahlungen an die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen im Gazastreifen eingestellt, als bekannt wurde, dass Angestellte dieser Behörde selbst zu den Waffen griffen und Massakern in israelischen Dörfern mitgemacht haben. Eigentlich wollte ich diese ganzen Hässlichkeiten nicht lange ausbreiten, aber man muss sich die Dimension des Ganzen einmal vor Augen halten. Und da wollte ich wenigstens die Spitze des Eisbergs aufleuchten lassen. Psalm 2 hat beides im Blick. Das weltweite Rumoren, das Völkerwelt. Und eben spezifisch das Rumoren, das sich gegen Israel und gegen das Gottesvolk richtet. Darum war es mir wichtig, speziell auch einmal die schandhaften deutschen Gelder zu erwähnen, die mittelbar gegen Israel eingesetzt werden. Warum also das ganze Getümmel um Macht, Geld und Ansehen? Der Psalm gibt uns in den Versen 2 und 3 eine klare Diagnose. Verfolgen Sie es mit am Textblatt. Nach Vers 2 liegt die geheime Triebkraft des Tobens und Murrens darin, dass die Könige und Führer keinen Gott über sich dulden wollen. Sie lehnen sich auf und halten Rat miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das ist die geheime Triebkraft. Die Verantwortung vor Gott wird abgelehnt. Diese Verantwortung vor Gott aber steht laut der Präambel unseres Grundgesetzes an der Spitze in einer Kette politischer Verantwortlichkeiten. Stets ist die untergeordnete Instanz einer höheren gegenüber rechenschaftspflichtig. Die höchste Instanz ist der dreieinige Gott selbst. Fällt diese weg, diese Instanz, dann darf die zweitrangige menschliche Instanz alles. Ist Gott tot, so ist alles erlaubt, hat Dostojewski gesagt. Oder lesen wir David in Psalm 14. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Greuel, da ist keiner, der Gutes tut. Das ist eben die logische Folge. Wenn oben niemand mehr ist, dann fällt unten, ethisch gesehen, alles in sich zusammen. Es gibt in der Bibel manche Aussagen über die Völkerwelt, die nicht besonders freundlich sind. Allerdings in keinem Fall aus rassistischen Gründen. Kein Volk ist nach der Bibel mehr wert als ein anderes. Nicht nach Rasse, Klasse oder Geschlecht fällt das Urteil, sondern, wie Psalm 14 weitergeht, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Durch ihre Sünde, durch ihre Nähe oder Ferne zu Gott, kommt das Urteil. Aber an sich sind sie alle gleich viel wert. Und sie rumoren letztlich gegen die Spitze der Pyramide. Erst gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und der Gesalbte ist in der Zeit des Alten Bundes der von ihm eingesetzte König auf dem Zionsberg in Jerusalem. Keiner der Nachbarn Israels gönnt es dem Volk Gottes, das Land zwischen Fluss und Meer zu besitzen. Und so schreien die Ahnungslosen und diejenigen, die den falschen Medien vertrauen, "From the river to the sea, Palestine will be free." Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein. So der Schlachtruf vieler Unwissender oder Verstockter. Sie gönnen es dem Gottesvolk nicht, dieses Land. Es ist dem Menschen, der sich von Gott gelöst hat, nie genug. Das gilt in Bezug auf die Gegner Israels, aber auch das Völkerrumoren insgesamt. Es sind gerade die Mächtigen, die sich ausweiten wollen. Und das macht das Warum hier so dringlich. Es sind die Könige, die Herren dieser Welt, die sich auflehnen. Es sind gerade die Mächtigen, die noch mehr Macht haben wollen. Oder kann jemand erklären, warum Bill Gates, Gründer der Firma Microsoft, momentan das wertvollste Unternehmen der Welt, warum dieser Bill Gates in den letzten Jahren durch einen massiven Landkauf zum größten Grundbesitzer der USA geworden ist, vielleicht der ganzen Welt? Es ist nie genug, scheinbar. In den Sprüchen lesen wir, der Blutegel hat zwei Töchter. Die heißen, gib her, gib her. Drei sind nicht zu sättigen, vier sagen nie, es ist genug. Das Totenreich und der Frauen verschlossener Schoß. Die Erde, die nicht des Wassers satt wird, und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Sprüche 30, 15 folgende. Ja, warum ist es nicht genug? Da gibt es eben keine Antwort. Der Blick des gefragten Menschen geht verschämt zur Erde hinunter, wie der Blick Kains. In Psalm 2 spielt der Erzähler uns dann ein wörtliches Zitat ein, um uns lebendig vor Augen zu halten, welches Mittel gottlose Führer anwenden, um alle Bindungen, alle Einschränkungen ihres Handelns loszuwerden. Vers 3, das erste von diesen drei wörtlichen Zitaten, die ich hier eingerückt und kursiv gedruckt habe. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Was sind die Bande und die Stricke? Wodurch ist denn die Macht der Könige der Erde begrenzt? Inwiefern beratschlagen sie sich gegen den Herrn und seinen Christus? Es geht im Letzten um das göttliche Gesetz. Dass Gott den Hochmütigen erniedrigt, aber den Niedrigen aus dem Staub erhebt, das gefällt den Mächtigen nicht. Das göttliche Gesetz ist das Urteil, nach dem die Hochmütigen erniedrigt werden, also der Maßstab, an dem die Hochmütigen erniedrigt werden und die Niedrigen erhoben werden. Und es ist ja paradox. Die Mächtigen haben ja schon Einfluss und Ehre, Geld und Gut. Sie könnten sich ja genügen lassen und als gute Hirten zum Wohle der Völker regieren. Aber nein, es ist diese geheime Tendenz der Macht. Wo Macht ist, stellt sich das Streben nach noch mehr Macht ein. Beim Geld ist es genauso. Gott sei Dank gibt es auch ein paar positive Beispiele in der Geschichte, je und dann von Führern, die zum Wohle ihres Volkes dagewesen sind. Der Vers 2 nennt die geheime Triebkraft der Auflehnung. Man will nicht, dass dieser über uns herrsche. Man will nicht, dass Gott Gott ist. Man will damit aber letztlich nicht, dass der Mensch nur Mensch ist. Er soll Gott werden. Und diese teuflische Selbstübersteigerung kommt in der jetzigen Phase durch den sogenannten Transhumanismus immer offener ans Tageslicht. Damit der Mensch sich vergöttlichen kann, muss das, was ihn daran hindert, beseitigt werden. Das kommt in Vers 3 zum Ausdruck. Im Letzten muss die Bibel beseitigt werden. Schon die alten Syrer und Römer haben es versucht. Dann gab es solche Versuche durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, die Bibel zu beseitigen oder umzuschreiben. In den Staaten mit einer Herrschaft, die totalitär ist, die sich also durch nichts Jenseitiges beschränken will, gilt, was Georg Huntemann 1981 schrieb. Am Ende einer solchen, das biblische Ethos zerstörenden Moralrevolution steht schließlich das Verbot der Bibel. Denn nach den Regeln einer repressiven Toleranz muss, was sich selbst absolut setzt, von einer werterelativierenden Gesellschaft als friedestörend verneint werden. Was also die Toleranz, die allgemeine Akzeptanz begrenzen würde, die Heilige Schrift, muss selbst entfernt werden. Das ist die repressive Toleranz, von der die 68er gelehrt haben. In den Verboten, gewisse Teile der Bibel zu zitieren, die in manchen Ländern bereits Druck ausüben. Wir kennen die Prozesse um Olaf Latzel oder aus Finnland um die dortige ehemalige Ministerin. Da kündigen sich solche Bibelverbote bereits an. Doch zu unserem großen Trost: Gott wacht in aller Treue über sein Wort. Er erhält es seiner Gemeinde. Sollte es dem Teufel möglich sein, das Wort Gottes zum Verschwinden zu bringen, dann würden die Menschen alsbald einander ausrotten. Ich glaube es nicht. Schon im jüdischen Talmud heißt es einmal, die Veränderung eines einzigen Buchstabens der Tora würde den Untergang der ganzen Welt bedeuten. Also so sehr hat man das Wort hochgeschätzt, dass kein Buchstabe verändert werden darf. Und ich bin gewiss, dass Gott über seinem Wort wacht, damit es alles geschieht. Als der englische König Charles eingesetzt wurde, vor ein paar Monaten, wurde er eindringlich eingeschworen auf das Vorbild des Königs Jesus Christus, der auf seine Macht verzichtete und arm und verachtet wurde, der sein Königsamt als Dienstamt ausübte. Und das kann man nur bei Jesus Christus lernen. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig, sagt er seinen Jüngern. Natürlich nützt eine solch schöne Liturgie nichts, wenn der Monarch sich nicht fortwährend in das Wort Gottes vertieft und so, wie es im Königsgesetz des Mose heißt, Bescheidenheit lernt. Aber jedes Volk spürt, was für Charaktere auf den höchsten Stühlen sitzen, ob es in einer Monarchie oder in einer Demokratie ist. Ob sich diese Charaktere dort selbst weiden oder dem Volk dienen, ob sie immer mehr fordern und das Geld der Bürger verschleudern oder ob sie das Eigentum des Volkes schützen, ob Ehe und Familien hochgehalten und geschützt werden. Oder ob die Leiter eines Volkes denken, sie hätten es nur noch mit Einzelmenschen im Volk zu tun, wie das im Sozialismus eben der Fall ist, wo man Familie und Religion möglichst an den Rand drängt. Ein bescheidener und weiser Herrscher wird vom Volk geliebt und verehrt. Einer aber, der sein eigenes Ansehen liebt und die Steuern immer weiter anhebt, wird gehasst. Wir hatten in Elisabeth II. Von England und Königin Margret von Dänemark wenigstens einige positive Beispiele in unserer Zeit. Wie leicht also sollte es uns fallen, den König Jesus Christus zu lieben und zu ehren über alle Dinge, der alle Macht hatte, aber darauf verzichtete, um uns zu erhöhen. Vers 4. Der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Dass Gott lacht, wirkt nur auf den ersten Blick seltsam. Ist Lachen nicht etwas, was nur Menschen tun? Überlegen wir, wer lacht. Nur Menschen lachen. Tiere haben zwar für Wohlbefinden einen gewissen Ausdruck, aber von Affen abgesehen ist ihr Gesichtsausdruck im Wesentlichen immer gleich. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen. Und auch mit ein paar Eigenschaften, die er den Tieren nicht mitgegeben hat. Die Sprache, die Woche und den Sonntag, den aufrechten Gang, das Lachen. Der gestrenge Cato, der alte Römer, meinte, Lachen sei unverträglich mit der Würde eines römischen Konsuls. Es sei eine Herabwürdigung des Standes. Dabei sind doch Humor und Lachen, wenn wir die biblische Geschichte verfolgen, vielfach präsent. Denken wir an das Lachen Abrahams und Saras. Und darüber, wie mit einer späten Geburt das Verfallen der Natur außer Kraft gesetzt wurde. Denken wir daran, dass Pharao mit der Ermordung der jüdischen Knäblein sich eine unliebsame Konkurrenz vom Halse schaffen wollte. Und da errettet seine Tochter den Befreier Israels. Und die hebräischen Hebammen sind schlauer als die ägyptische Polizei. Da sollte Gott nicht gelacht haben. Durch die Geringen rettet Gott sein Volk. Denken wir an Josef, aus dem Gefängnis zu Rechten des Pharaos erhöht. An Esther, die ihr Volk gegen unendlich viel Mächtigere errettete. Daniel, dem größere Weisheit als allen Gebildeten der Babylonier zuteil wurde und so weiter. Und da soll Gott nicht gelacht haben. Ich glaube, Gott hat sehr viel zu lachen über diese Geschichte. Und so gefällt es Gott, durch das, was wir für Torheit halten, uns zu retten. Denken wir nur an das Wort vom Kreuz. Die Freude der Gottlosen dagegen ist kurz. Wird der Götze Dagon wieder an seinen Ort gestellt? Gottes Lächeln schlägt ihm Hände und Füße ab. Erst ein Lachen, das Lachen des Überlegenen, Vers 4. Gott lässt sich nicht spotten, sondern spottet ebenfalls selbst. Dreimal in der Bibel wird das Lachen Gottes erwähnt, jedes Mal in den Psalmen. Es ist immer ein Gerichtslachen Gottes und die Gerechten werden ebenfalls, Psalm 52, es sehen und sich fürchten und werden seiner lachen über die, die dann gerichtet werden. Die Verse 4 und 5 zeigen, dass Gott mit seinem Lachen und seinem Spott der Sünde zunächst ihren Lauf lässt. Er gibt den Menschen dahin, ja in seinem Zorn verstockt er ihn, dass er die unnatürlichen und die entehrenden Leidenschaften erst einmal nicht als solche erkennt, sondern sogar noch das umarmt, was ihn letztlich in die Hölle herabzieht, nach Römer 1. Also zunächst, das ist Lachen Gottes, er gibt dahin, lässt der Sünde ihren Lauf. Und dann Vers 5, einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Das einst ist im Hebräischen ein dann, ein danach. Das Dahingehen lassen nimmt ein Ende. Jetzt kommt ein aktives Dahingeben hier ins Verderben. Dieses Dann ist der Wendepunkt. Nachdem die gottlosen Könige ihr Zitat bekommen haben, ist nun der Allmächtige an der Reihe. Er wird zu ihnen reden, Vers 5. Und sein Reden wird sie schrecken. Es ist nicht so, wie Karl Barth meinte, dass Gottes Reden unter allen Umständen Gnade ist. Wenn nur Gott wieder sprechen würde, dann wäre es schon Gnade. Das ist nicht gesagt. Das Lachen und Reden Gottes kann durchaus auch sein Gericht anzeigen. Was sagt er? Vers 6. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Ein Schreckwort für alle, die den Gesalbten auf dem Zion nicht anerkennen wollen. Ein Heilswort aber für alle, die ihm vertrauen. Genau wie bei der Immanuel-Verheißung. Diese Einsetzung des Zionskönigs ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Hier finden die Weltprobleme ihre Lösung. Der Zionskönig wird allem Toben ein Ende machen. Der Zionsberg ist dabei der Mittelpunkt der Welt. Von dort aus regiert der Sohn Gottes, dorthin orientieren sich die Gläubigen. Dort trennen sich Ost und West, Asien und Europa. Dort trennen sich Nord und Süd, Afrika von der eurasischen Landmasse im Norden. Dorthin stürmt das endzeitliche Völkermeer, dort scheitert es auch. Hesekiel, Sacharja, Offenbarung. Denn auf diesem Land und speziell auf Jerusalem ruhen die Augen des Herrn wie auf keinem anderen Flecken der Erde. Dort wird das Völkertoben sein Ende nehmen. was nach Psalm 1 für den Einzelnen gilt, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht, gilt nach Psalm 2 auch für ganze Völker und ihre Obrigkeiten. Dieser letzte Vers des ersten Psalms wird im zweiten auf die Völker und Könige angewandt. Wenn sie sich nicht warnen lassen, wenn sie keine Instanz über sich anerkennen wollen, dann sind sie an diesem Scheideweg gescheitert. Entweder Gottes Gesetz oder das Verderben für den einzelnen Menschen im Psalm 1 und im Psalm 2. Entweder Auflehnung gegen Gott und seinen Gesalbten oder, Vers 12, dieses küsst den Sohn. Seid bei ihm geborgen. Mit Vers 7 kommt nun der Sohn selbst zu Wort. Ich habe auf dem Textblatt, wie gesagt, die wörtlichen Reden herausgehoben. Erst die feindlichen Könige, dann Gott der Vater und jetzt der Zionskönig selbst. Der Zionskönig bezeugt seine Amtsautorität nicht, indem er auf seine demokratische Wahl verweist, nicht indem er auf seine Militärmacht verweist, nicht indem er auf sein internationales Ansehen hinweist. Entscheidend ist allein, was der himmlische Vater über und zu ihm gesagt hatte. Du bist mein Sohn. Der Sohn Gottes also, und zwar dadurch Sohn, dass er auf dem Zion als König gesalbt eingesetzt wird. Als Gesalbter wird er Vers 2 genannt. An das Salböl erinnert auch das Wort eingesetzt in Vers 6, wo im Hebräischen das Wort für gießen oder ausgießen steht. Den Geist ausgießen zum Beispiel, ein Trankopfer ausgießen oder ein heißes, flüssiges Metall in eine Form gießen. So wird dieses Wort sonst benutzt. Mit ihrer jeweiligen Einsetzung auf dem Zion durften die Könige der alttestamentlichen Zeit sich Sohn Gottes nennen. Und von daher bezogen sie auch ihre Legitimation, ihre Aufgabe und Vollmacht. Und natürlich auch ihre Grenze. Wie ist es nun mit Jesus Christus, auf den hin im Neuen Testament vielfach dieses Wort aus Psalm 2 angeführt wird? Paulus zum Beispiel bezieht das heute auf die Auferstehung Jesu. In Apostelgeschichte 13 predigt er: Wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckt hat. Wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und im Hebräerbrief wird das Psalmwort ebenfalls angeführt als Beleg dafür, dass Jesus Gott ist. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Es sind eine ganze Reihe von Stellen für die Göttlichkeit und für die Ehre Jesu Christi, die wir dort in Hebräer 1 lesen. Die letzte Stelle ist Psalm 110 und der Zielpunkt, der hier verfolgt wird, ist Psalm 2 und bis Psalm 110, dass alle Feinde einmal von Gott, seinem König, unterworfen werden, unter die Füße seines Christus getan werden, bildlich. Bitte mich, Vers 8, bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben. Uns gegenüber handelt Christus als Hirte und König. Dem Vater gegenüber soll er Fürbitte tun. Er handelt hier als Priester. Er spricht zu Gott in Gebet und Fürbitte. Und wir, die wir ihm angehören, sind die Gebetserhörung. Der Vater hat uns dem Sohn gegeben. Es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. So spricht Jesus zu Gott in Gebet und Fürbitte. Und wir, die wir ihm angehören, dürfen zu Herrschern werden, Mitherrschern über die Sünde. einstmals Feinden das Urteil sprechen, aber zu Gott priesterlich Fürbitte tun, für unsere Angehörigen, für die, die unser Zeugnis hören. Schließlich, am Ende des Psalms, die letzten beiden Verse, bringen uns eine persönliche Aneignung, und zwar genau die Aneignung, die auch der Hebräerbrief durch seine vielen Schriftzeugnisse aufgesammelt hat. Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Ein wunderbarer Vers, der die verschiedenen Aspekte unseres Glaubens umfasst. Dient dem Herrn mit Freuden, heißt es in Psalm 100. Hier dient dem Herrn mit Furcht, aber freut euch mit Zittern. So ist beides ineinander. Unser Gott ist ein heiliges, verzehrendes Feuer, aber ein barmherziger Gott durch Jesus Christus. Ein wunderbarer Vers. Das Reden Gottes, sagte ich, geschieht nicht immer in Gnade, oft auch im Gericht. Und der Hebräerbrief hat als persönliche Aneignung auf die ganzen zusammengestellten Schriftworte gesagt, wir haben das alles gehört und jetzt aber sollen wir umso mehr achten darauf, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch Engel gesagt ist, das alttestamentliche Wort, und wenn jede Übertretung und Ungehorsam gerechten Lohn empfing, wie wollen wir dann entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten, die zuerst gepredigt wurde durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ja, es ist ein guter Gott, dem wir dienen dürfen mit Furcht und Zittern. Wie Psalm 1 einlädt zum Weg des Gerechten, der an der Tora gepflanzt ist, wie an Wasserbächen, so lädt der Psalm 2 die Völker ein unter den guten Stab des Königs Jesus. Warum ist es ein guter Stab, ein gutes Zepter? Wir haben doch hier schon so viel jetzt von Gericht gehört. Ich denke, deshalb ist es ein guter Stab, weil dieser König hat all unsere unbeantworteten Fragen, die Frage warum nach unserer Schuld, an sein Kreuz getragen und dem Vater übergeben, indem er am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Finsternis und die Schuld der unbeantworteten Warum-Fragen, der Rätsel dieser Welt, und eben vor allem unsere Schuld, hat er auf diese Weise dem Vater gegeben, ans Kreuz gebracht und Fürbitte für uns getan. Und darum wollen wir ihn lieben und ehren, auf sein Wort achten, wie der Hebräerbrief sagt, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Küsst den Sohn. Den Sohn küssen ist das Gegenteil von Kälber küssen, wie es im Hosea-Buch heißt. Wer Kälber küssen will, wird Menschen opfern. Also wer Götzen verehrt, wird auch Menschen dahingeben. Der wird das Menschsein verlieren. Aber wer den Sohn Gottes verehrt, der wird das Leben finden. Gemeint ist mit dem Küssen das Verehren und Anbeten. Und eben dies tun wir durch unseren Gottesdienst, durch unseren Gehorsam, durch alles treue Schrift lesen und glauben und weitersagen, durch unsere Liebe zum Wort Gottes und zum Nächsten. Dazu gebe uns Gott seine Gnade. Trotz allem Toben um uns herum, trotz dem Murren gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Es ist noch Zeit, weiter zu sagen, noch einzuladen, wie es dieser Psalm tut. Seid verständig, lasst euch warnen, Vers 10, es geht noch. Danken wir dafür Gott und nutzen wir diese Zeit. Amen.